Hallo und herzlich willkommen zum Trecker Talk Podcast des New Ideas Think Tank, einem auf die Landtechnik, ja generell die Off-Highway-Branche spezialisierten Beratungsunternehmen. Dieser Podcast ist für alle Landtechnik-Professionals und Begeisterte, die wissen wollen, wie die Branche tickt. Hier erfahren Sie einzigartige Hintergrundinformationen aus erster Hand von den entscheidenden Köpfen der nationalen und internationalen Landtechnikhersteller und Händler. Dadurch bekommen Sie mehr Sicherheit in Ihren Entscheidungen, die Sie auf die Überholspur in eine erfolgreiche Zukunft bringt. Und damit viel Spaß mit der heutigen Folge.
Mein Name ist Dieter Denzer. Für die Aufnahme dieses Podcasts, dieser neuen Folge, sind mein Geschäftsführerkollege Ilja Führer und ich nun zum zweiten Mal nach Münster gereist, dem Stammhaus von Hengst Filtration, einem der Hidden Champions Deutschlands. Denn obwohl das 1958 im westfälischen Münster gegründete Familienunternehmen mit mehr als 3.500 Beschäftigten an 23 Standorten weltweit mit Produkten aus den Bereichen Filtration und Fluid Management über 700 Millionen Euro macht, ist Hengst wahrscheinlich für viele Zuhörer ein Buch mit 7 Siegeln. Unsere Gesprächspartner heute sind Daniel Baumhöfer, Sales und Application Manager, steht auf seiner Signatur aus dem OEM-Team bei Hengst, und der Jörg Weber, der ist schon vom letzten Mal bekannt, Key Account Manager auf Highway. Da sind wir schon. Ein herzliches Grüß Gott zusammen.
Guten Morgen, schön, dass wir hier sein können.
Schönen guten Morgen.
Ja, ich habe ja schon Hengst in der Anmoderation als Hidden Champion im Off-Highway-Markt eingestuft. Geht er damit konform? Was macht diesen Status aus, Jörg? Vielleicht ist, glaube ich, das ist eine gute Frage für dich, oder?
Ja, rückblickend auf den letzten Podcast kann ich sagen, also da haben wir ja schon leicht darüber berichtet, warum Hidden. Wir sind halt in der Serie für viele Motorenhersteller im Off-Highway-Bereich seit Jahren unterwegs, haben aber so ein bisschen die Wahrnehmung im Nachmarkt noch nicht vollständig durchgesetzt
können. Jörg, das liegt halt daran, dass viele eure Teile für den Anwender ja gar nicht erkennbar sind, dass sie von euch sind.
Ja, also entscheidend ist halt, und dafür habe ich mir den Daniel dazugehört aus der Serienentwicklung, wir bauen halt die Komponenten komplett gleich. Wir bauen halt komplett als Modul. Wir bauen halt nicht nur den Filtereinsatz, sondern wir machen das Gehäuse, ob nun als Spritzgusstechnik, Aluminiumtechnik und. Und diese kompletten Module sind halt an der Maschine auch nicht immer zwingend als Hengstprodukt erkennbar. Ja? Und das wird euch der Daniel jetzt mal so ein bisschen näher bringen, wo wir überall dabei sind, was wir so für Entwicklungsprozesse haben und warum wir eben hin sind und dann aber am Ende auch Champion.
Ja. Also, Champion zu sein, ist das gute Beispiel. Kannst du uns konkrete Beispiele geben, wo Hengst als OE in Fahrzeugen, ich sag mal vor allem in der Landtechnik, integriert ist und wo ihr eure Sichtbarkeit also als Champion darstellen könnt?
Genau, sehr gerne. Ja, ich möchte da ein Bauteil mal raussuchen, was für Hengst halt extrem wichtig war in der Vergangenheit und für euch ist es vielleicht ein Ölfilter, wir nennen es Fluid Management Modul. Und jetzt speziell für die schwere Nutzfahrzeug-Motorenplattform vom Daimler. Der Bezug zum Off-Highway ist dann, dass es diese Variante auch als MTU gebrandete Variante gibt, die dann in diversen großen Erntemaschinen, namhafter Namen, Hersteller dann entsprechend auch eingesetzt werden.
Ja, sagt Klaas.
Ja, Klaas zum Beispiel.
Krone, oder?
Ja, der Krone, genau, das ist richtig. Oder? Dort werden die Motoren eingesetzt in
selbstfahrenden
Feldhäcksler, Mähdrescher etc. Und dieses Bauteil, natürlich ist da ein Hengst-Logo drauf, ja, um das auch nochmal zu sagen, aber es ist halt natürlich auch das MTU oder das Daimler-Logo drauf, je nachdem, über welche Variante wir sprechen. Und ich möchte das mal beschreiben, also dieses Bauteil fügt sich so gut in den Motor ein, an das Kurbelgehäuse ein. Wir haben ein Gehäuse, wo wir entsprechend klar den Ölfilter als unsere Kernkompetenz aufnehmen. Wir verbauen aber auch einen Wärmetauscher. Wir haben eine Wasserpumpe, die direkt an unserem Bauteil montiert ist, ein Thermostat, diverse Ventile zur Regelung der Öl- und Kühlmittelkreisläufe.
Also richtig im Gehäusebereich, ja, weil richtig, ich meine, wir beim letzten Mal, glaube ich, also die Zuhörer, wir können ja darauf verweisen, sollen sich durch einmal den noch vom letzten Mal anhören. Da haben wir ja beschrieben auch, dass ihr habt ja hier komplett Alu-Druckguss, also wie kaum jemand anders, oder? Also das ist ja nicht, dass ihr nur Papier faltet, also Filter, die Leute verstehen unter Filter ja eigentlich nur im Grunde die Einsätze.
Den Einsatz,
aber ihr macht ja komplett, also und deswegen ist es, glaube ich, für viele Zuhörer schon mal, dass man das mal erläutert, dass die ganze Teile letztlich an dem zum Beispiel bei dem Glas, glaube ich, ist bei dem Hexter, da ist es, glaube ich, besonders komplex, oder?
Ja, es ist so, wir machen gerade diese hochkomplexen Gehäuse in unserer eigenen Gießerei. Wir haben auch ganz klaren Fokus, also die Teile, die wir so erstmal am Markt nicht so ohne weiteres beschaffen und sourcen können. Und wenn man sich jetzt dieses Gehäuse mal anschaut, das ist eigentlich so groß wie das Kurbelgehäuse von einem kleinen Dreizylinder-Dieselmotor.
Genau, haben wir ja gerade gesehen.
Ihr habt es ja gesehen bei eurem letzten Besuch. Und klar, die Kunststofffertigung, die Deckel, die Endscheiben, die Filtration, die Filtermedien, das kommt alles rein. Teilweise die Ventile werden bei uns selber gemacht. Und da, wo wir entsprechend nicht selber fertigen, zum Beispiel bei der Wasserpumpe, sind wir aber trotzdem derjenige, der die Entwicklungshoheit hat und auch die Verantwortung gegenüber dem Kunden. Also wir müssen dafür sorgen, dass die Pumpe funktioniert. Das Gehäuse selber ist auch quasi die Spirale von der Wasserpumpe. Also das Gehäuse wird zum Gehäuse der Wasserpumpe. Wir schrauben auf, aber ohne Gehäuse würde es gar nicht funktionieren. Und beim Wärmetauscher ist es halt ähnlich. Wir haben die Systemverantwortung, müssen mit den Lieferanten entsprechend auch die Eigenschaften dann abstimmen und dann auch umsetzen.
Bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil du hast ja gerade alles gesagt bei dem Glas, bei dem Häcksler, für den Häckslermotor, der von MTU wiederum nach Hasewinkel geliefert wird. Du mal praktisch, also da kannst du, glaube ich, ja alle verschiedenen Bereiche, wo Filter drin sind, wo Filter also von euch auch Gehäuse drin sind, weil da deckt ihr praktisch ja ab von im Fluid Management, von Hydrauliköl über letztlich dann die Luftfilter, dann habt ihr Kraftstofffilter, glaube ich, ist ja da alles drin, oder?
Genau. Wenn wir jetzt mal bei dem Beispiel Feldhäcksler bleiben, wir nehmen jetzt mal die eine Variante, die dann auch mit diesem MTU-Motor ausgestattet ist. Da hast du dann wirklich ein Komplettpaket. Die Ölfiltration halt über die Komponente, die wir an MTU liefern. Glas ist jetzt ein wunderbares Beispiel, weil wir den Glas halt auch als Fahrzeugkunden haben. Also wir unterscheiden schon zwischen Kunden, die Motoren bauen, wie beispielsweise in MTU
und Deutz,
Hatz. Wenn man jetzt so will, dann haben wir Kunden, die machen beides irgendwie. Also ein Daimler und ein MAN baut ja zum einen Fahrzeuge, aber auch Motoren für andere Kunden. Das ist für uns natürlich Gold wert, weil wir da die Möglichkeit haben, sowohl die Motoren zu bestücken als auch die Fahrzeuge. Ich sage immer, die Motoren sorgen dafür, dass wir in die Breite gehen können, dass wir viele Fahrzeuge, viele Endkunden erreichen, und die Fahrzeuge bieten uns den Vorteil, dass wir da in die Tiefe gehen können. Und was du gerade beschrieben hast, zum Beispiel beim Glas, liefern wir die komplette Kraftstoffvorfiltration für alle Fahrzeuge oder fast alle Fahrzeuge, die in Hasewinkel vom Band laufen, also sprich für die Feldhäcksler, für die Mähdrescher, für den Systemschlepper Xerion, der auch den MTU-Motor hat, um das dann nochmal dann da auch den Bogen zu spannen. Und das ist natürlich für uns hervorragend, weil wir da natürlich auch zum Beispiel einfach unsere Systemkompetenz ausspielen können. Hydraulikfilter haben wir tatsächlich auch den einen oder anderen. Jetzt, wenn wir speziell die Maschine gucken, dann haben wir da sicherlich noch Potenzial, wo wir es machen können. Luftfilterbereich ist es auch so, dass
da gibt es ja doch jede Menge Wettbewerber, oder?
Ja, da gibt's, genau, das ist ja das Thema. Aber wir wollen zukünftig natürlich halt auch gerade in diesem Bereich zulegen und unseren Kunden eigentlich so einen Fullliner-Ansatz bieten können.
Wenn wir über diese Module sprechen, die ihr entwickelt für die Motoren, dann seid ihr im Prinzip in der Motorenentwicklung, sitzt ihr sehr eng mit den Herstellern zusammen. Wenn ihr jetzt so ein Spritzteil, so ein Aluminiumteil fertigt,
genau,
das muss ja komplett integriert sein.
Genau, richtig. Die Schnittstelle zum in der Regel Kurbelgehäuse ist dann natürlich quasi das Herzstück dieser Liaison, so nenne ich es jetzt mal.
Genau.
Und wir sagen unseren Kunden auch immer, je früher wir mit ins Boot geholt werden, umso effizienter und leistungsfähiger können unsere Produkte auch dann hinterher gestaltet werden. Weil wenn der Motor jetzt halt noch so, ich sag mal, also ich in der ersten Konzeptphase bestünde, wir können natürlich schon sagen, wo macht es Sinn, den Ölkanal und wo den Kühlmittelkanal hinzulegen, damit wir halt ein optimiertes Produkt einfach entwickeln können, wo wir geringe Differenzdrücke realisieren, die dann wiederum die Ölpumpe entlasten, die Kühlmittelpumpe entlasten, wo wir halt wirklich das absolute Maximum an Leistung auch rausholen. Und das führt dann hinterher natürlich auch wieder zu Kraftstoffeinsparungen.
Du hast jetzt mehrfach diese Partnerschaft betont. Das ist also, indem man da jetzt raus, das ist schon für euch ganz, ganz entscheidend oder ganz wichtig ist, dass ihr Partnerschaften, eigentlich nicht bloß.
Ja, genau. Ja, also ich sage es nochmal so, es gibt ja viele Hersteller, die sich in dem Bereich tummeln. Hengst ist sicherlich, was diese Modulbildung, also das Verbinden von Funktionen angeht.
Ist das euer USP?
Das ist unser USP. Da gab es auch diverse Auswertungen, dass wir da Weltmarktführer sind im Bereich der Ölmodule, so wurde es genannt. Mhm. Das ist jetzt natürlich ein spezieller Markt, den man da geschaffen hat. Aber wir waren die Ersten, die das wirklich flächendeckend angesetzt haben. Und natürlich gibt es auch Wettbewerber, die das mittlerweile tun. Aber diesen Gedanken, Funktionen zu kombinieren und dadurch Bauräume zu sparen, das ist tatsächlich unsere Idee gewesen und unsere, ja, auch eigentlich die Erfolgsgeschichte von Hengst, wo wir herkommen, wie wir groß geworden sind, ganz klar im Bereich OE.
Das sagt was über eure Marke und eure Marktdurchdringung aus. Ne? Wenn wir das nochmal auf die Landtechnik übertragen und wir, ich sag mal, im Kern haben wir Traktoren, wir haben die selbstfahrende Erntetechnik mit Mähdreschern und Feldhäckslern. Wenn ihr über eure eigene Marktdurchdringung sprecht im Off-Highway-Segment, vielleicht auch mit Baumaschinen dazu, wo verortet ihr euch denn da im Moment?
Ja, wenn du jetzt so einen Markt raussuchst, wie beispielsweise Feldhäcksler, dann würde ich sagen, da sind wir absoluter Marktführer.
Also da seid ihr Champion.
Ja, sehr gut. Klar, wir haben nicht 100%, das hätten wir gerne, aber wenn wir mal einmal die Marken durchgehen, Klaas, Krone, John Deere, Fendt, überall dort sind Motoren unserer Kunden verbaut, die wir
bedienen. Es wird noch einen geben, 10H?
Ja, 10H, da arbeiten wir noch dran. Ja, da kann man jetzt da sicher was überlegen, wenn man die Stückzahl mal zusammenzieht. So, dann ist es natürlich auch so, dass wir bei einigen Motoren haben wir tatsächlich Ölfilter und Kraftstofffilter, die wir liefern, aber dann gibt es vielleicht auch noch einen Motor, wo wir nur den Kraftstofffilter oder nur den Ölfilter liefern. Also das ist dann halt so ein Pamphlet, aber wir sind da 50%, weiß ich nicht genau, aber muss man ja vielleicht gar nicht mit Zahlen spielen. So, und dann haben wir natürlich auch noch den Vorteil, dass wir als bei den Fahrzeugen selber bei Klaas und Krone zum Beispiel dann auch die Kraftstoffvorfiltration dann liefern und da quasi dann nochmal unsere Führerschaft oder unsere Marktführerschaft dann da ausbauen können.
Vielleicht nochmal in einem Satz, vielleicht von dir im Independent Aftermarkt. Warum sollte man einen Hengst als Partner für Filtration wählen? Was macht denn
Hengst
einzigartig? Ich glaube, das kannst du in einem Satz.
Das ist ein langer Satz.
Partner ist halt das richtige Wort. Also ich kann immer wieder betonen, dass wir in den Bereichen, wo wir unterwegs sind, mit unseren Geschäftspartnern eigentlich über Jahrzehnte zusammenarbeiten. Sowohl in der Industrie, also in der Serienfertigung, OE-Geschäft, aber im Nachmarkt ist das auch. Also wir sind Independent Aftermarket mit unseren Partnern über Jahrzehnte gewachsen und sehr loyal zu unseren Partnern. Und wir stehen auch in den Märkten dafür, dass wir halt auch nicht überliefern, den Markt auch nicht übersättigen. Es gibt ja Produkte, die kannst du an jeder Tankstelle kaufen und an jeder Ecke kaufen. Und Hengst in seiner Qualität und seinem Belieferungsprozess ist da schon, ich will nicht sagen exklusiv, aber sehr loyal zu seinen Distributionspartnern, um eben auch das Marktgefüge stabil zu halten und den Wettbewerb im Markt
aber für den Aftermarket ist, glaube ich, gar nicht. Eigentlich müsste man dir die Frage stellen, ja.
Lass dich nochmal erst
aber eigentlich müssen wir ihm die Frage stellen. Warum sollen die, weil du sagst ja, du hast vielleicht nur 50%, warum wären die eigentlich gut beraten, wenn sie zu dir kommen würden?
Ja, das kann ich euch sagen. Also erstmal als Familienunternehmen steht Hengst für Nachhaltigkeit. Und zwar nicht nur bei den Produkten, da kommen wir ja später nochmal drauf, sondern auch im Handeln. Und das schätzen unsere Kunden sehr. Ich mache es mal vielleicht an einem Beispiel klar. Wenn wir eine neue Anfrage erhalten von unseren Kunden, dann ist das ja ein Produkt, was es so noch nicht gibt, sondern wir bekommen ein Lastenheft, wo drin steht, Mensch, wir brauchen einen Kraftstoff oder einen Ölfilter, der sieht so und so aus, könnt ihr das für uns
entwickeln? Luftfilter, Kabinenluftfilter.
Kabinenluftfilter, alles was Filtration, ja, was wir letztendlich im Portfolio haben. So, und dann bin ich derjenige, der erster Ansprechpartner beim Kunden ist. So, und ich betreue dann dieses Projekt in der Akquise und ich betreue es auch, wenn wir den Auftrag gewinnen, im Idealfall in der Entwicklungsphase, und ich betreue das Produkt auch hinterher in der Serie. Das heißt, die Ansprechpartner ändern sich nicht für den Endkunden, also der Vertrieb und auch der technische Ansprechpartner bleiben gleich. Also das gleiche Team, was die Akquise bearbeitet, macht auch die Entwicklung bis in die Serienfertigung. Dann haben wir natürlich zwangsläufig so einen kleinen Wechsel auch in der Serienbetreuung hinterher. Dann müssen wir das Werk mit einbeziehen. Aber das ist natürlich ein extremer Vorteil. Also unsere Wettbewerber haben dann teilweise ein Akquise-Team, die akquirieren einen Auftrag, dann ist der Auftrag im Haus und dann wird das ganze Thema genommen und an irgendein anderes Entwicklungsteam gegeben, was vorher überhaupt noch gar nicht in der Kommunikation stand mit dem Kunden. Und da kann es dann natürlich schon zu Reibungsverlusten kommen.
Das glaube ich.
Das ist auch sicherlich das, was wir teilweise von unseren Kunden hören, was sie sehr an uns schätzen. Ja, und das wäre jetzt so meine Antwort erstmal, warum denn im UE-Bereich mit Hengst gearbeitet werden sollte.
Wenn man da reingeht, bei euch, ihr habe ich ja, weiß nicht, bei dem Eingang oder drüben, habe ich ja diesen Slogan gelesen, Making our planet a purer place. Das ist ja schon mal ein großes Vorhaben.
Ja, ambitioniert.
Ja, ist schon ambitioniert. Ja. Wie spiegelt sich das konkret in euren Produkten und in dem Geschäftsbereich wieder?
Ja, also ich muss erstmal sagen, ich finde, das ist ein richtig klasse Slogan, Motto. Ich würde es sogar vielleicht als Leitspruch bezeichnen. Also bei Hengst dreht sich ja alles um Filter. So, und Filter reinigen Dinge vielleicht oder auch Medien letztendlich ab. Und damit ist man ja eigentlich da, dass man sagen kann, okay, unsere Produkte sorgen dafür, dass die Welt halt ein sauberer Platz wird. Ich versuche es mal einmal so ein bisschen zu beschreiben. Wir haben ja im Bereich der Filtration for Industrial and Environment, fangen wir ja bei medizintechnischen Anwendungen an.
Gut, jetzt gerade sagen, da geht es um Gebäudefiltration,
ja, oder? Ja, genau, also von der Medizintechnik, wo wir jetzt wirklich über, ich sag mal, Laserskalpelle reden, wo wir halt die Gase entsprechend dann halt reinigen müssen für das Personal im Saal. Über von mir aus auch dann gibt es ja auch diverse Fluide, die gefiltert werden müssen im Medizinbereich, das wissen wir alle. Also das ist unser neuestes und unser jüngstes Marktsegment, wo wir sehr stolz drauf sind. Über Prozessluft, über Gebäudefiltration, was du gerade angesprochen hast, ja, bis hin dann halt zu Handwerkzeugen wie Staubsauger oder auch der Bohrhammer, der Kercher, ja,
klar.
So, und das sind ja alles Produkte, die entsprechend dazu beitragen können. So, was aber auch wichtig ist, also das ist das Erste, unsere Produkte drehen sich halt darum. Dann ist es aber auch so, dass wir sehr früh angefangen haben, unsere Produktion möglichst ressourcenschonend zu gestalten. Wir haben ja über die Gießerei gesprochen. Das war damals, als wir angefangen sind in Nordwalde, so Anfang der 2000er ungefähr, ein bisschen später, war das die modernste Gießerei in Europa, was den Energiebedarf angeht. Also wir haben sehr früh darauf geachtet, über Wärmetauscher, Energierückgewinnung etc. zu machen. So, und das wird jetzt natürlich immer wichtiger. Wir haben seit letztem Jahr nur Ökostrom weltweit in allen Werken benutzt, um unsere Produkte herzustellen.
Also sogenannter grüner Strom.
Also das machen wir zum Teil dann auch mit Photovoltaikanlagen.
Ja, hier sieht man, wenn man rausschaut, dann sind auf den Dächern
Photovoltaik. Total klasse. Ja. Wir werden ab 2030 kein Erdgas mehr einsetzen, in der Gießerei zum Beispiel. Also heute hast du noch einen Ofen, der wird mit Gas betrieben. Das werden in der Zukunft alles Induktionsöfen da, wo du Strom nutzen kannst. Und damit hast du auch wieder die Möglichkeit, Ökostrom zu nutzen. Der Fuhrpark wird ab 2030 dann emissionsfrei daherkommen. Also es sind viele Sachen angeschoben, die auch wichtig sind, die
unsere Kunden... Also nicht nur von euch aus, sondern das ganze Unternehmen hat das praktisch als Leitsatz, oder?
Ja, du hast ja häufig die Situation, ne? In Europa gucken alle hin, wir haben 5000 Gesetzgebungen, um den CO2-Footprint eben durchzusetzen, werden daran gemessen und so weiter. Und wenn du dann nach Brasilien oder China guckst, da sind die Situationen halt ein bisschen anders. Aber wir haben uns das halt auf die Fahne geschrieben und setzen halt die Konzepte nachhaltig in allen unseren Standorten, Produktionsstanden weltweit eben nach und nach um. Wie als wenn man ein Betriebssystem in verschiedene Unternehmen einführt, so führen wir halt auch unsere Nachhaltigkeitsthemen weltweit ein. Und Daniel hat es schon gesagt, also bis 2030 wollen wir vollständig CO2-neutral arbeiten. Ja, das ist die Zielsetzung.
Ja, und dann kommt ja noch ein ganz wichtiger Punkt hinzu. Unsere Produkte, also die Filter, die wir bauen, die sind so ausgelegt, dass sie nicht nur in der Fertigung möglichst wenig Ressource benutzen, sondern auch im Betrieb selber. Ja.
Der war mir gerade so ein Name.
Die klassische Filterpatrone gegen den Papierfilter und Recyclingfähigkeit.
Ja, ich würde, weil ich habe jetzt im Vorfeld habe ich gelesen, ihr habt ja ein Produkt wie das Plu-On Filtersystem. Genau. Mach mal so, erläuter mal, weil das ist, glaube ich, gerade mit Blick auf die CO2-Reduktion ist das ja ganz Ist das ein Produkt, was man da erwähnen sollte,
oder? Das ist eine innovative Filterlösung, oder?
Absolut, ja. Genau. Also wenn wir jetzt mal wieder den Bogen zum Off-Highway-Markt spannen, dann haben wir auch heute noch einen sehr hohen Anteil an, ich nenne sie mal, oder wir nennen sie Spin-On-Filter, also der klassische Anschraubfilter, der mit einem Blechgehäuse daherkommt, der dann halt im Servicefall komplett getauscht wird. Das heißt, ich schraube das komplette Gehäuse mit dem Innenleben runter vom Motor und schraube ein neues Gehäuse mit einem neuen Filtermedium und mit einem neuen Filterelement und mit neuen Ventilen wieder an den Motor. Im Zweifel muss ich das aber gar nicht. Es würde eigentlich reichen, wenn ich das Filterelement, was wirklich erschöpft ist, halt über die Filtrationsleistung, austauschen würde. Und genau das ist die Idee von Blue-On. Kann im Öl-, kann im Kraftstofffilterbereich eingesetzt werden, kann auch im Hydraulikfilterbereich eingesetzt werden, dass wir letztendlich das Gehäuse weiterhin nutzen. Und jetzt kommt noch eine weitere sehr interessante Ansatz dabei. Klar bringen wir dieses Konzept grundsätzlich in die neuen Produkte, die wir gestalten und die entwickelt werden. Da ist es auch besonders einfach, weil unsere Kunden natürlich dann auch die Möglichkeit haben, was Neues einzuführen. Wir haben aber auch den Ansatz, dass wir...
Dann dürfen wir mal fangen. Also normal ist es so eine Filterpatrone, die hat vorne zum Beispiel so Endkappen drauf, die oft einmal aus Metall sind, oder?
Genau, die sind bei uns auch aus Kunststoff, ja.
Ja, oder Kunststoff, ja. Metall, Kunststoff. Würde ihr dann, wenn ich das richtig verstehe, dann was tauscht ihr dann? Tauscht ihr dann nur diese Papier?
Ja, weil das also glaube ich,
nur das Filterelement.
Nur das Filterelement. Das besteht dann aus der Endscheibe unten, der Endscheibe oben. In der Mitte hast du den Faltenbalg, also das Filtermedium an sich.
Ja.
Und das ist das, was wir tauschen. Im Gegensatz, also ich glaube auch, dass viele unserer Wettbewerber mittlerweile, es gibt immer noch Anwendungen, wo Metallentscheiben benutzt werden. Gerade im Hydraulikfilterbereich ist das noch nötig. Aber wir sind eigentlich bei 100% Kunststoff und das hat natürlich hinterher auch Vorteile, was die Recycelbarkeit.
Ich wollte jetzt nämlich da, das habe ich gerade im Hinterkopf gehabt, warum ich da nochmal nachfrage. So. Weil ihr müsst diese Teile dann, was du dann eben recycelst, du kannst die ja sauber trennen.
Du kannst die sauber trennen, das ist der eine große Vorteil, aber auch alleine die Menge, die du zu entsorgen hast. Also so ein, ich nehme jetzt mal, wenn ich jetzt so einen Ölfilter, so einen Anschraubfilter für so einen 6,8 Liter Motor mir anschaue, ja, dann wiegt der so bis zu 800 Gramm, wenn der gefüllt ist. Ja, was werfe ich weg? Ich werfe eigentlich auch fast diese 800 Gramm weg. Öl auslaufen, kann man alles machen, muss man mal schauen. Wenn ich jetzt mir das Filterelement anschaue, was wir tauschen müssten, da drehen wir über 120 Gramm. Mhm. So, und das ist natürlich dann der Effekt, der sich dann auch gerade einstellt, wenn man die Lebensdauer von so einem Motor, also Minimum mal 10 Jahre oder 10 Wechsel, vielleicht sogar 20 Wechsel, dann kann sich jeder vorstellen, was das für Effekte hat und was ich auch nochmal sagen wollte, wir arbeiten daran, dass man diese Technologie auch für bestehende Motoren entsprechend anwenden kann. Das heißt, bei der also Schnittstelle...
Retrofit,
ja, genau, so ein Retrofit-Gedanken. Also wir haben ja heute diese Schnittstelle mit dieser Doppelschraube in der Regel, die halt aus dem Motor, aus der Schnittstelle rausschaut, wo der Spin-On drauf gedreht wird. So, und wir haben viel damit diskutiert und haben halt auch die Erfahrung gemacht, dass wenn Kunden halt darüber nachdenken, über ein Model Year Update, also über so ein Facelift halt Dinge einzuführen, dann muss das einfach gehen mit möglichst wenig geringem Aufwand. Und die Schnittstelle, die zielt darauf ab, dass der Kunde entsprechend auch wenig ändern muss. So, das ist jetzt halt auch nochmal so eine Sache wie, ja, wir sind angefangen mit einer Entwicklung und dann macht man die ersten Erfahrungen, redet mit Kunden und dann kriegt man Feedback. Ja, und da möchten wir natürlich halt auch die Motoren, die heute im Markt sind, halt noch ein Stück weit nachhaltiger gestalten, weil wir werden sie noch etwas länger gebrauchen, auch wenn die neuen Technologien jetzt langsam kommen. Das, was da ist, kann noch besser und optimaler gestaltet werden, das ist unsere Meinung.
Immer
ist
der richtige Weg, ja, genau. Ihr habt ja bei ganz, ganz vielen Dingen, habt ihr wahnsinnig viel Patente, ihr meldet auch viel Patente an. Dieses Blue-On ist ja auch Blue-On, patentgeschützt. Mhm. Wie hilft euch das denn bei gegenüber Herstellern und vielleicht auch gegenüber Endkunden?
Ja, auch gegenüber Wettbewerbern.
Genau.
Ja. Kann man das so, kann man das schützen?
Ja, es ist
ja beschützt. Ja, ich sage, kann man das schützen? Deswegen.
Ja,
also dass du das den Schutz auch durchsetzt, gell?
Ja, klar. Also Hengst ist ja ein unglaublich innovatives Unternehmen. Wir haben aktuell, ich glaube, ja, aktuell über 500 Patente, die gültig sind. Und es werden natürlich ständig, kommen neue hinzu, andere fallen wieder raus. Und das ist halt eine unserer grundlegenden ja, ich nenne es mal Strategien, dass wir da unsere Filtereinsätze auch über die Patente schützen. Kann man das? Ja, ich sag's mal so, man hat eine Grundlage, um dann gegen Piraterie und Nachbauten anzugehen. Ob man sie zu 100% verhindern kann, da würde ich mal ein Fragezeichen hinterschreiben. Aber wir haben eine gute Basis, das zu tun. Und vor allen Dingen auch über die Innovation hast du ja einen zeitlichen Vorsprung gegenüber deinen Wettbewerbern und auch vor allen Dingen den Piraten. Das darf man nicht vergessen. So, und jetzt, worum geht's denn jetzt letztendlich darum? Es geht natürlich darum, dass wir unseren Kunden, also den Herstellern, erstmal es ermöglichen, dass sie ihren Ersatzteilmarktgeschäft ausbauen, ja, dass sie eine Kundenbeziehung aufbauen, dass sie letztendlich sicherstellen, dass ihre Fahrzeuge oder auch ihre Motoren einsatzsicher im Betrieb bleiben. Also wir haben keine Downzeit oder wir haben keine Zeit durch oder keine Stehzeit durch Defekte. Das können wir zum einen da sicherlich ein Stück weit verbessern. Und für den Endkunden ist es auch so, dass er letztendlich sich darauf verlassen kann, was für eine Qualität er letztendlich einbaut und dass er eine sehr hohe Verfügbarkeit seiner Maschine haben will. Der Riesenvorteil ist ja auch, wenn du nur das Filterelement wie beim Bluon tauschst, dann hast du eine Sichtkontrolle. Du kannst sehen, was baust du da ein. Klar habe ich kein Mikroskop vor den Augen, was mir sagt, wie ist das Medium denn jetzt im Detail aufgebaut, aber ich sehe ja schon. Ja,
aber dann ist, es gibt tatsächlich ja, dass so Patronen sind, da ist Schrott drin. Also, ja, also sag jetzt ja, mal, also es ist ja.
Kannst du auch machen, wenn du nicht reingucken kannst, kannst du auch nichts einbauen.
Ja, das geht. Also glaubt ihr, also ich denke euer, das ist für euch ja in dem Bereich Sicherheit oder dass die ihr dem Kunden damit gebt, auf jeden ist Fall. Das ein ganz großes Argument. Ja,
Sicherheit und Lebensdauer. Und den größten Vorteil, den ich sehe, immer dann, wenn ich quasi nur das Filterelement tausche, wir kennen das ja aus dem Mining-Bereich und aus dem Militärbereich. Wir hatten das ja heute Morgen in der Vorbesprechung, dass wir Anwendungsbereiche haben, die tauschen wöchentlich Filter, weil die einfach durch sind. Und wenn ich dann eine Stahlpatrone habe, wo ich gar nicht weiß, welche Güter hat das. Aber wenn ich die Möglichkeit habe, angepasst an meine Herausforderung im Feld, vielleicht im Bergbau, ein qualitativ hochwertigeres Filterelement in das vorhandene Modul einzusetzen, das gibt natürlich dem Motor wahrscheinlich eine höhere Standfestigkeit, mehr Leistung und Lebensdauer und natürlich auch der Investition deutlich mehr Sicherheit, weil dann ist das, was Dieter sagt, dann kannst du die 10, 15 oder 20.000 Stunden auch erreichen.
Und nochmal, was Daniel sagte, ne? Du hast halt 1/20 Abfall. Ne?
Also, ja, das ist ja sowieso.
Entsorgung, genau. Ne? Und ja, wenn du das dann noch verbrennst, hast du ein Häufchen Asche, dann hast du quasi gar kein Entsorgungsmaterial mehr.
Ja, das ist absolut so. Es wird leider noch nicht überall so honoriert, wie man es honorieren könnte. Das muss man auch dazu sagen. Mhm. Ja, heute ist es ja so, dass immer noch die gleiche Sondermülltonne ist, egal ob es der Anschraubfilter oder das Filterelement ist. Vielleicht nochmal ein Tipp an unsere Zuhörer, die auch selber gerne ein Filterelement wechseln. Schaut einfach, wenn ihr euch das Filterelement anguckt, einmal drauf, sind die Falten gleichmäßig, ja, stehen sie vernünftig zueinander. Und ihr könnt auch oben und unten drauf achten, sind da eventuell Kleberreste, die in die Filterfalte reingehen, weil die klauen euch nämlich Filterfläche und damit Standzeit. Also so als kleiner Tipp. Und
natürlich, ja, ist ja gut, ja,
genau. keine Beschädigung, das sollte klar sein.
Ja, was mir aufgefallen ist, also ich habe, wenn man sich vorher so ein bisschen bei euch auf der Homepage bewegt und so weiter, sich die anschaut, da tauchen ja noch weitere so Begriffe auf wie Green Filter, Blue Max und so weiter. Also vielleicht kannst du mal was zu diesem Thema Greenfilter oder auch für dich auch was der im sogenannten Ersatzgeschäft, was er für zum Beispiel für dich, für deine Kunden letztlich, was das bedeutet.
Ja, grundsätzlich ist ja immer so, dass wenn wir in der Serie sind, Projekte, die Daniel und sein Team da entwickeln, profitieren wir natürlich aufgrund der Patente, die ja 20, 25 Jahre laufen, im Nachmarkt natürlich nach dem ersten Lebenszyklus, wenn das Teil in den Nachmarkt kommt, natürlich auch, weil dann ist unser Teil da drin und dann wird in der Regel auch im Nachmarkt unser Teil verwendet und getauscht. Das ist ja ganz logisch, so dass man sagen kann, so die ersten 5, 6, 7 Jahre ist eben das OES-Geschäft und dann kommen wir halt im IAM zum Zuge. Das heißt, wir haben also ein garantiertes Geschäft über 20, 25 Jahre mehr oder weniger und das hilft uns enorm, egal bei welcher Entwicklung, ob bei Bluemax oder bei Blue Iron oder Blue
Green. Sagst du vielleicht mal was dazu, wie unterscheiden die sich? Was verbirgt sich hinter einem Green Filter?
Ja, Daniel. Soll ich ein bisschen was dazu erzählen? Ja. Also das ist ja, ihr habt ja...
Ja, bitte, Daniel.
also ihr habt ja, dieser Greenfilter ist ja eine Art Testballon gewesen, um mal die Kundenreaktionen anzutesten, gerade im Aftermarket. Bei uns ist es so, unsere Kunden schreiben uns das heute schon in die Lastenhefte rein. Ihr müsst uns sagen, wie viel CO2 wird verbraucht, wenn ihr das Produkt, den Filter für uns herstellt. Ja, das ist für uns... ist das mehr oder weniger schon Daily Business und wir können das auch mittlerweile. Und es wird so kommen, das haben uns viele Hersteller schon vorhergesagt, dass es dann hinterher nicht nur der Preis ist, sondern auch der Carbon Footprint, also der CO2-Verbrauch des Produktes, der bei Vergaben entscheidend sein wird. So, jetzt haben wir im Aftermarket, wir reden ja hier über einen Megatrend, der global halt auch einfach nicht wegzudiskutieren ist.
So, und dieser vielleicht für die Zuhörer, wir haben allein in Deutschland im Kraftfahrtbundesamt, also angemeldete Traktoren, das ist eine Population von 1,6 Millionen Traktoren. Genau. Und da kommen noch die Selbstfahrer dazu und das ist nur Deutschland. Also wenn du sagst 1,6, was soll ich noch dazu sagen, eine zweite Zahl noch, das Durchschnittsalter sind 21,6 Jahre. Also das, was gerade Jörg, was du gesagt hast, mit 20, 25 Jahren, das geht noch wahrscheinlich bei vielen noch deutlich länger.
Ja, und bei dem Greenfilter haben wir das einfach mal komplett von vorne bis hinten, also die Verpackung ist nachhaltig hergestellt, der Filtereinsatz sowieso. Wir haben beim Filtermedium mit unserem Rohstofflieferanten, also der für uns dann halt entsprechend die Filtermedien dann halt zusammenmischt, gesprochen, dass wir hier halt entsprechend nur auf nachhaltige Rohstoffe halt setzen. Bei den Dichtungen ist es genauso. So, wir haben es einmal komplett durchgespielt, was ist denn möglich? Wollten einfach mal, oder ihr wolltet dann einfach auch mal die Akzeptanz oder vielleicht auch den Vorteil eurer Kunden gegenüber den Endkunden so antesten, ne? Wie springt man darauf an, kann man das auch nutzen halt, weil natürlich, wir haben das bei uns in der DNA drin, aber wie kann IAM das halt letztendlich noch besser nutzen und vermarkten halt hinterher?
Also das Feedback war ja überall durchaus positiv. Wir haben das ja einmal auf dem Summit, hatten wir den Greenfilter schon dabei, auf der Automechaniker haben wir ihn präsentiert und wir werden den natürlich weiter
in die Fläche bringen. Das ist ein relativ junges Produkt dann oder von euch?
Eine relativ neue Entwicklung. Und das in die Breite zu bringen und in die Köpfe zu bringen, dass der Mehrwert, der daraus entsteht für uns alle auf diesem Planeten, im Sinn ergibt, ist natürlich noch ein weiter Weg. Aber auch da, Daniel hat ja schon über unsere Innovationsfähigkeit und unsere Entwicklungsfähigkeit gesprochen, ist das mal wieder ein Ansatz, für ein bestimmtes Projekt eben auch mal was out of the box zu machen. Einfach mal zu sagen, wir rechnen das mal durch, wir produzieren das mal, wir bringen das mal in die Fläche und gucken dann mal, inwieweit wir das auf unterschiedliche Anwendungen einfach dann auch in Anführungszeichen Copy-Paste.
Aber Jörg, dann kann man sagen, dann wird der Greenfilter irgendwann euer Standardprodukt, oder?
In einer perfekten Welt wäre das so, ja.
Ja, genau. Lass uns mal vielleicht zu einem ganz anderen wichtigen Punkt wechseln, und zwar die Lösung für Kraftstoffe und vor allem für alternative Kraftstoffe. Du hattest ja das Thema der Feldhexe angesprochen, und da wir ja alle einen landtechnischen Hintergrund haben und auch viel im Ausland unterwegs waren, kennen wir ja das große Problem der unterschiedlichen Güten und Qualitäten von Dieselkraftstoff und was damit einhergehen kann an aufwendigen Common Rail Dieselmotoren, die hochverdichtet einspritzen, wenn die Dieselqualitäten so ein bisschen, also wenn sie volatil sind, dann haben wir das alle schon erlebt, dass so ein Motor mal in den Störmodus springt. Wie geht ihr denn damit um? Ich sag mal, wenn wir heute, Dieter und ich, wir waren ja in Berlin auf der Grünen Woche und da gab es ja diesen großen Gemeinschaftsstand, da haben wir Biomethan, da hat John Deere einen Raps-Motor hingestellt, HVO, FMA.
Was? New Holland hat ja einen LNG-Motor. Also, genau. Aber ich glaube, das ist ja, da kommen wir ja auf diesen Blue Max. Das ist ja genau das, was du damit irgendwo, glaube ich, abdecken wollt,
ja,
oder?
Ja, genau. Also fangen wir vielleicht mal mit den E-Fuels, FAME oder FAME und HVO an. Also grundsätzlich sind unsere Kraftstofffilter entsprechend auch mit diesen Kraftstoffqualitäten erprobt und es gibt Varianten, die man entsprechend bestellen kann, wenn man jetzt in dem Bereich unterwegs sein muss oder möchte oder zukünftig sein will. Alle unsere Filter sind damit kompatibel. Man sollte halt einmal nochmal sich kurz vergewissern, habe ich jetzt schon Abbaujahr XYZ halt den richtigen Filter an Bord, der das kann. Aber alle Varianten sind entsprechend zukünftig in einer Version verfügbar, die das beherrschen. Worum geht es da? Da geht es einmal ums Filtermedium selber, das das halt verträgt. Und da geht es halt auch um die Elastomere und die Dichtungsmaterialien, dass die entsprechend damit zurechtkommen.
Ja, aber das ist eine, diese Blue Max ist eine komplett andere Baureihe bei euch als Filter, oder? Oder nicht?
Ja, also der Blue Max an sich ist ja quasi aus dem Baukastengedanken heraus entstanden, damit wir Fahrzeugherstellern eine Alternative anbieten können, die nicht komplett neu entwickelt werden muss, also die man standardmäßig quasi aus dem Regal nehmen kann. Wir machen eine Anpassung, nehmen wir vor, elektrische Förderpumpe, ein Wasserstandssensor etc. Also du kannst auswählen, ein Mischventil oder eine Heizung, was du brauchst. Wir haben ja gerade bei den Fahrzeugen im Vergleich zu den Motoren eher dann geringere Stückzahlen und die Entwicklungskosten und Validierungskosten da möglichst gering zu halten, haben wir halt dieses Baukastensystem ins Leben gerufen und sind damit auch sehr erfolgreich. Was wir nie gedacht hätten, mittlerweile verkaufen wir diese Bauteile auch direkt an die Motoren. Also das heißt, diesen Gedanken aufzugreifen, okay, Hengst ist ja groß geworden mit Customized Solution, ja, also wir haben ja über dieses wunderbare Fluid Management Modul gesprochen, das kann natürlich nur an diesem einen Motor eingesetzt werden. So, und die Blumex Kraftstofffilterfamilie ist halt ein Baukastensystem, was du an ganz vielen unterschiedlichen Anwendungen halt einsetzen kannst. Und wir haben natürlich, wenn du das machst, musst du dir überlegen, okay, es soll weltweit eingesetzt werden. Du hast es gerade angesprochen, wir haben weltweit die unterschiedlichsten Kraftstoffqualitäten. Ja, wir wissen, dass wir wissen, in welchen Ländern du mit welchen Problemen zu kämpfen hast. Und kommen wir nochmal auf die Feldhexer zurück. Kleiner Markt vielleicht, aber weltweit im Einsatz.
Ja, richtig. Mähdrescher genauso.
Mähdrescher genauso. Ja. Das bedeutet, du musst halt einen Filter anbieten können, der in Europa funktioniert.
Der muss in der ganzen
Welt funktionieren. Sag mal, wie unterscheiden sich, weil du hast im Vorbesprechung gesagt, ja. Dass ihr habt sogar irgendwelche Leute oder Agenturen beauftragt, die besorgen euch Öl und Kraftstoffe aus von überall aus der Welt. Also, ja. Und ihr testet die. Genau. Also es ist nicht einfach Zufall, sondern ihr macht es, ihr geht ganz bewusst auf diese Unterschiede an. Wo unterscheidet sich's?
Ja, also wenn du jetzt für die Welt quasi Kraftstofffilter entwickeln willst, dann kommst du nicht drum herum, dir ein Bild über die verfügbaren Qualitäten in der Welt zu machen. Und es gibt halt Dienstleister, die für dich dann in der Welt umherreisen und Kraftstofffilterproben dann vor Ort, sei es Tankstelle oder wenn man Kooperationspartner findet, auch Betriebstankstellen, dann ziehen und die dann entsprechend im Labor werden die Proben untersucht und dann wissen wir ja halt, okay, ja,
was für ein Problem unterscheiden haben wir denn? Sie sich im Wassergehalt?
Wassergehalt.
Was ist das?
Ja, der Wassergehalt, wir haben teilweise, hast du ganz, ganz, ganz lustige Geschichte, wir hatten mit einer anderen Komponente am Motor ein Problem, was auf einen zu hohen Schwefelanteil zurückzuführen ist im Kraftstoff und eigentlich ist Schwefel gar kein Thema mehr, aber irgendeine Pipeline hat halt in diesem Gebiet und die Ausfälle waren wirklich nur in diesem Gebiet zu beobachten, gab es irgendwie eine Verunreinigung, so mit Inhaltsstoffen, die da nicht reingehören. Aber die Hauptprobleme sind tatsächlich die Partikel, die du hast, halt, wenn die Pipeline...
Schwebstoffe, oder? Sind,
Schwebstoffe, oder? Ja klar, schlecht gewartete Tanksysteme etc. Und vor allen Dingen halt auch im Off-Highway-Bereich hast du das Thema Wasser einfach. Ja, weil du es nicht verhindern kannst mit mobilen Tankstellen, 1000 Liter Fässer, die irgendwo auf Pickup-Trucks geschraubt werden. Allein die Temperaturschwankungen sorgen für mehrere hundert
Organik teilweise.
Milliliter, ja. Und das Wasser ist der Nährboden für Organik. Ja, dann hast du wieder Temperatur, die ins Spiel kommt. Und dann Dieselpest ist im Highway-Bereich nicht so verbreitet wie im Marinebereich. Ja, da ist es sicherlich noch stärker. Da hast du noch mehr mit Wasser zu kämpfen. Aber auch hier macht es Probleme, weil wenn du den Wasser nicht rausholst aus dem Kraftstoff, dann zerstört er dir dein Einspritzsystem. So, und da ist eigentlich der Ansatz, dass wir das halt mit einem mehrstufigen Filterelement auf der Kraftstoffvorfiltrationsseite lösen. Und wir haben viele Kunden, die weltweit halt nur ein Filterelement einsetzen. Ja? Also wo du dann wirklich...
Das ist von Hengst.
Das ist von Hengst, genau. Und das ist ja auch das Ziel bei einem Baukasten. Nimm diese eine Größe und schraub sie an deine Fahrzeuge. Und du musst nur noch, obwohl du 10 unterschiedliche Fahrzeuge anbietest, musst du nur noch ein Filterelement in deinem Lager vorhalten. Das vereinfacht dir ja auch die ganze Aftermarket- und Serviceteile-Logistik hinterher. Und auch für den Endkunden, der unterschiedliche Fahrzeuge fährt, der hat nur noch diesen einen Filter im Regal liegen. Mhm. Wichtig ist natürlich, der Filter muss funktionieren und da haben wir uns durchgesetzt. Das ist uns von den Kunden bestätigt worden. Unsere eigenen Testergebnisse zeigen das sowieso. Wir machen sehr viel auch über die DIN- und ISO-Normen hinaus. Wir nennen das Real-Life-Prüfstände. wo wir halt quasi die reellen Bedingungen, die im Markt herrschen, halt nachstellen. Ja? Beispielsweise können wir da dann entsprechend mit Pulsation arbeiten. Halt. Du hast in den ganzen den ISO-Normen wird sehr statisch gearbeitet, mit gleichen Drücken, mit gleichen Volumenströmen. Aber so die Themen, die direkt am Motor passieren, Pulsation etc., die werden dort nicht abgeprüft. Mhm. So, und deswegen haben wir da dynamische Prüfstände selber, die uns ein gutes Gefühl geben. Oder wir arbeiten mit den Stadtwerken hier in Münster zusammen, wo wir halt die Betriebstankstelle nutzen können, um so Zeitraffertests zu machen. Also ihr könnt euch ja vorstellen, da werden ja zigtausende von Litern innerhalb kürzester Zeit entsprechend verbraucht. Und da hängen unsere Filter und dann können wir mal gucken, was passiert denn dann da halt in 1000 Stunden. Und wir haben das Ergebnis dann in wenigen Tagen, hätte ich jetzt fast gesagt.
Also ja,
wir
machen so. Da
sehr viel. Ja.
Mhm. Und vielleicht noch ganz kurz für uns jetzt auch für den Nachmarkt. Wir haben halt verschiedene, dieses Baukastensystem ist halt so genial, weil wir halt auch verschiedene Größen haben für verschiedene Volumina an Kraftstoff, die da durchlaufen müssen. Ne? Also das heißt, wir können von kleineren Marineanwendungen über größere Feldhälter bis hin, es gibt Planungen
in Richtung für große Industriemotoren.
Oder? Also, genau, dieses System einsetzen und immer wenn wir das Blumex-System an die Fahrzeughersteller liefern, ist genau dasselbe Prinzip wie immer. Wir haben das Bauteil verbleibt an der Maschine und wir tauschen nachher im Nachmarkt die Kartusche. Ne? Also das ist das Geniale.
Halt. Aber du sagst was ganz, ganz Wichtiges. Haben ja die meisten Kunden, ich kenne das aus meinen vorherigen Tätigkeiten bei John Deere und bei Challenger, die Kunden haben nicht vor Augen, was so ein Kraftstofffilterelement, wir haben dann hinterher dreistufiger eingebaut, was die überhaupt für einen Job leisten müssen. Also wenn du heute eine Challenger Raupe, größte Leistungsklasse, 80 oder 110 Liter in einer Stunde mal 1000 Stunden, was da Menge durchgeht, ne? Und was dieser Filter ableisten muss, bevor der in einer vorgegebenen periodischen Wartung dann getauscht wird. Ne? Das ist gigantisch, was da passieren muss. Also es ist gut, wenn ihr diese Effizienz sicherstellen könnt und die Sicherheit für den Motor.
Ich möchte nochmal drei Stunden zurückkommen. Ihr habt ja vorhin das Thema in Berlin aufgezählt, also wo die da nebeneinander in dieses Thema alternative Antriebsenergien. Und da war kurz, haben wir ja noch, hast du ja dann gerade Daniel, das Thema Wasserstoffmotoren. Haben wir ja publiziert im Tracker Talk mit GCB, dass die das erste Mal jetzt, also schon komplett, also glaube ich, in wie vielen Ländern jetzt den Verkauf genehmigt bekommen haben. Also wie seid ihr da? Ich glaube, gibt es da besondere Herausforderungen, auch im Filtern? Ich glaube, ihr arbeitet ja, ihr seid da mit dem im Boot da, mit dem Wasserstoffmotor.
Genau, wir sind damit im Boot. Ja, genau. Also JCB ist halt auch ein Kunde von uns im Bereich der Kurbelgehäuseentlüftung, schon seit etlichen Jahren. Ist ja so, dass der JCB einige Motoren selber baut, aber auch zukauft.
Genau.
Ja, er hat ja halt also den Vierzylinder, den er jetzt auch als Wasserstoffvariante quasi gelauncht hat. Das ist ja quasi ein JCB-Motor. Und da sind wir eigentlich auch seit Anfang der Zeit, 2006 sind sie damals damit angefangen, dabei. Speziell, was macht's aus? Also wir haben eigentlich, fangen wir vielleicht mal da an, der Wasserstoffmotor ist ja ein abgewandelter Gasmotor, oder es ist eigentlich ein Gasmotor von der Systematik und von der Logik her.
Ja, die sind ja auch nicht gleich, die Wasserstoffmotoren. Also den jetzt GCB jetzt da zugelassen bekommen hat, der unterscheidet sich ja der ist, glaube ich, einfacher, der ist nicht so komplex, da sind, glaube ich, auch die Tankstellenthemen nicht so massiv, oder?
Ja, da gibt es unterschiedliche Konzepte, würde ich es mal beschreiben, wie man das jetzt, das ganze Thema angeht. Was vielleicht gleich bleibt, ist, auch der JCB hat ja einen Dieselmotor genommen, vom Grundsatz her. Das machen andere Hersteller auch. Also das Kurbelgehäuse bleibt gleich, wenn du so willst. Aber du baust natürlich einen komplett neuen Zylinderkopf oben auf, ja, weil du ja keinen Selbstzünder mehr hast, sondern in der Regel dann einen Fremdzünder wieder halt, einen Gasmotor, außer der Volvo, der macht es noch ein bisschen anders, der benutzt dann halt noch ein bisschen Diesel zum Selbstzünden, und also da gibt es tausende von Konzepten, die man da umsetzen kann. Aber was entscheidend dabei bleibt, ist, Wasserstoffmotoren fahren eine kältere Verbrennung, und das führt dazu, dass du das Kondensat und das Wasser, was über den Wasserstoff halt eingeführt, gebracht wird in den Motor, du bringst es ja in die Brennkammer rein, es soll zu 100% verbrennen. Tut es aber nicht. Du hast ja beim Viertaktmotor nochmal die Arbeitstakte, die dann auch dafür sorgen, dass ganz leichte Leckagen an den
Verschraubungen
an den Ringen halt vorbeigehen, unten ins Kugelgehäuse rein, ja, okay, in den Kolbenring, genau, das danke. Und dadurch hast du halt eine höhere Konzentration von Wasser im Öl. Und das führt natürlich zu Problemen in der Ölfiltration. Mhm,
okay.
Die meisten Filter sind heute noch Zellulose-basiert. Hier musst du wirklich dann mit vollsynthetischen Filtermedien arbeiten, weil es hier dann einfach um die chemische Resistenz geht hinterher letztendlich. Es geht gar nicht um die Feinheit. Ja, die Filterfeinheit ist hier nicht das Thema und auch nicht die Partikelemissionen,
dieses Öl. Du musst das Wasser binden.
Du musst mit diesem Wasser zurechtkommen. Mhm. Ja. So, und das eine ist, dass der Ölfilter erstmal nicht kaputt geht, und weil das wäre das Schlimmste, wenn du einen Bypass hast, du hast ein Loch im Filtermedium und zu große Mengen an unfiltiertem Öl gehen dann halt auf die Rheinseite oder an die Schmierstellen, das ist nicht gut. Sondern das zweite Thema ist, wie bekommst du das Wasser raus aus dem Öl? Und da unterstützen wir unsere Kunden halt mit einer aktiven Kurbelgehäusebelüftung, also wirklich eine Belüftung. Wir nutzen dafür unseren elektrischen Tellerseparator Blutron, der auch so am Verbrennungsmotor Diesel eingesetzt werden kann. Das ist, wenn man so will, ein Tellerpaket, Tellerseparator, ganz normale Separationstechnologie, wird auch in der Industrie überall eingesetzt. Wir benutzen das
Tellerpaket. Was drängt denn der drin, das Wasser weg? In der Luft oder was? Oder was macht der?
Nee. Also grundsätzlich ist er erstmal dafür da, du hast ja diese Blow-by-Gase, die kannst du ja heute nicht mehr in die Umwelt einfach so leiten, sondern du musst halt wieder das Öl rausholen aus diesem Gas-Luft-Gemisch und also, die Luft wird der
Verbrennungsanlaufstrecke
wieder zurückgeführt. So, du holst das Öl raus. Das, der Tellerseparator, wenn du ihn jetzt nur so alleine einsetzen würdest, würde quasi nur das Wasser auch mit rausholen und dann in die Ansaugstrecke reinbringen. Wir nutzen hier aber dann noch, halt noch einen weiteren Trick und wir pumpen zusätzlich Frischluft ins Kurbelgehäuse rein, weil der Tellerseparator hat eine Sogwirkung, ja, der hat wie, das ist wie eine Luftpumpe quasi. So, und über ein entsprechendes Luftventil spülst du quasi dein Kurbelgehäuse mit zusätzlicher Luft, und diese Luft, die nimmt dir die Feuchtigkeit mit aus dem Wasser.
Mhm. Aus dem Öl. Also Ölwasser. Ja.
Genau. So, damit kannst du es verbessern, und das nächste Thema ist, du musst natürlich auch aufpassen, dass die Konzentration an Wasserstoff darf nicht zu groß werden, sonst hast du die Gefahr, dass das Kurbelgehäuse unten halt eine Selbstentzündung
entwickelt. Ich spanne mal für die Zuhörer den Bogen, weil jetzt gerade das große Thema auch ist, wenn wir über alternative Antriebsthemen reden, ist ja Brennstoffzelle noch. Absolut. Und auch da seid ihr ja schon habt ihr die Lösungen, oder?
Ja, genau. Also es wird so sein, dass im unteren Leistungsbereich werden die elektrischen Antriebe eine gute Lösung Aufgabe sein. Und Lösung sein.
Da haben wir ein Gesetz für. Das kommunale Beschaffungsgesetz sagt ja ganz klar bei Kommunen bis 2026, in welcher Gattung was elektrisch fährt. Das ist gegeben.
Genau, und die Brennstoffzelle wird aber ihre Lücke und ihre Aufgabe finden, gerade wo es darum geht, hohe Leistungen entsprechend dann zu realisieren. Man muss mal schauen, wo sich das im Off-Highway-Bereich dann genau niederschlägt.
Ja, aber wo sind eure Bereiche? Wo habt ihr eure Aktien da drin?
Ja, also wenn man jetzt mal sich die Brennstoffzelle anschaut, dann haben wir ja im Kern einen sogenannten Stack, der eine Kathodenseite und eine Anodenseite hat. Und auf der Kathodenseite führe ich Luft in die Brennstoffzelle rein, und auf der Anodenseite kommt der Wasserstoff hinzu. Und dann gibt es die elektrochemische Reaktion, und hinten raus kommt Strom und Wasser. So, das ist jetzt erstmal
simplifiziert. Ich glaube, Dieter meinte eher, in welchen Fahrzeugen wir heute
stehen. Nein, aber auch mit diesen Filtern. Also das sind diese Besonderheiten, die ihr ja auch schon zur Verfügung stellt der Industrie.
Genau, so, und dann gehen wir mal auf die Luftseite. Du brauchst natürlich nicht alle Bestandteile der Umgebungsluft, die du da reinbekommst.
Möglichst sauber soll es sein, oder?
Du brauchst den Sauerstoff. So, und da kommt dann unser Kathodenluftfilter, deswegen auch, weil er auf der Kathodenseite sitzt, Blunetic ins Spiel. Wir hatten ja hier gerade auch gesehen, wir haben uns den ja mal angeschaut. Mhm. So, und der hat eigentlich zwei Aufgaben. Das eine ist, die Partikel fernzuhalten. Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Baustelle bist, im Steinbruch umherfährst, dann musst du halt schauen, dass du halt die ganzen Partikel, oder im Mining-Bereich, dann müssen die Partikel raus. So, und das Zweite, was eine
Brennstoffzelle... Sonst geht die Brennstoffzelle schnell, hat die keine Halbwertszeit, oder?
Genau, das mag sie nicht. Das kann Schäden hervorrufen, aber auch die Effizienz leidet darunter. Und das zweite Thema sind natürlich Schadgase. Ne? Also wir reden da über Stickoxide, Schwefeloxid, Ammoniak, wenn wir jetzt wieder im landwirtschaftlichen Bereich sind, die musst du halt entsprechend der Brennstoffzelle halt fernhalten. Und da ist es dann auch so, wir haben ganz bewusst in dem Bereich, weil wir bei einer Technologie sind, die gerade in den Markt reinrutscht, auch wieder da auf Baukastentechnologie gesetzt, damit wir halt entsprechend erstmal den Kunden sehr schnell ein Gehäuse auch zur Verfügung stellen können. Da ist es tatsächlich so, das Customizen passiert eigentlich anhand des Filtermediums selber. Ja? Also wir können, wir reden ja da nicht über eine reine Partikelfiltration, sondern es ist ja eine kombinierte Partikel- und Gasfiltration. Und wir können den Filter mehrstufig auslegen und gestalten, je nachdem, was der Kunde denn braucht. Der eine Kunde braucht vielleicht mehr Schutz vor Schadgasen und vielleicht der Baumaschinenhersteller braucht vielleicht mehr Schutz vor Partikeln, feinsten Partikeln, so wie sie in der Mine halt entsprechend auftauchen. So, und da sind wir halt entsprechend gut aufgestellt mit unterschiedlichen Größen auf der Luftseite. Dann haben wir auf der anderen Seite, da wo der, oder ich nenne es mal, wir haben ja die Anode und Kathode laufen ja halt in einem Kühlmittelbad. Mhm. So, und da kommt dann halt unser Blue Iox Ionentauscher zum Einsatz. Das ist, wenn man so will, eine Filterkartusche, die mit einem speziellen Harz gefüllt ist. So, und das Kühlmittel wird halt durch dieses Harz einmal.
Also, was wir zuhören, stimmt. Da steht eine
da und steht deswegen. Einer, ja, genau. Jetzt, ich habe hier gerade.
Wir haben geschaut. Kein Video.
Ja, genau. Also, das Kühlmittel wird halt wird durch unseren Filter einmal durchgeführt. Es wird durchströmt. So, und dieses Harz, was da drin ist, sorgt dafür, dass die Leitfähigkeit halt auf einem sehr geringen Niveau bleibt. Weil du hast natürlich durch diese leichten Verunreinigungen gibt es Effekte, die die Leitfähigkeit hochsetzen. Und je höher die Leitfähigkeit, kann es natürlich hinterher dann auch entsprechend zu Kurzschlüssen kommen, die dir zum einen halt Schäden verursachen können, wenn sie zu groß werden, aber die auch einfach Effizienzverlust bedeuten. So, und das sind unsere beiden Produkte, die wir für die Brennstoffzelle haben. Es gibt noch ein weiteres Produkt, der komplett auf der Wasserstoffseite, also auf der Anodenseite platziert ist. Das ist ein Wasserabscheidesystem mit Purge- und Drain-Ventilen. Da tauche ich jetzt aber nicht ab, weil das geht sehr, sehr tief ins Eingemachte. Die anderen beiden Systeme sind...
Der Podcast ist viel für Entwickler, weil ich meine, da sind wir vielleicht auch gerade an einem Punkt.
Komplex das ist.
Ja, ja. Ja. Ihr habt eigentlich zumindest in meiner Wahrnehmung, eigentlich habt ihr für alle momentan diskutierten Antriebsalternativen habt ihr schon Lösungen. Wart ihr von vorne weg damit immer eingebunden? Und was kommt noch? Also vielleicht, wenn ihr schon so früh drin seid, was kommt denn noch?
Ja, also die Produkte sind jetzt heute auch schon in der Serie verfügbar, die beiden Produkte, die wir gerade etwas genauer detailliert besprochen haben. Und wir freuen uns natürlich. Und ja, es ist eine komplett eine Herausforderung von uns, von der Großserie halt also, hin.
Man sieht ja, lächelt dabei, es fördert euch, oder?
dann hin, es geht jetzt, im Moment ist es ja sicherlich eher noch wie ein Projektgeschäft zu verstehen. Aber wir haben die Lösung da und der Ansatz ist natürlich auch ganz klar da, über diese Baukastenthematik, die wir beim Blumex schon eingesetzt haben, auch hier den Kunden möglichst schnell halt gute Lösungen anbieten zu können, weil auch wenn es ein Baukasten ist, die Wartungsfreundlichkeit bleibt. Ja, wir haben hier unten zwei Ventile drin, die quasi das Gehäuse verschließen, wenn du die Patrone tauschst, sodass du halt keinen Kühlmittelaustritt hast. Wir haben auch hier wieder einen Schnellverschluss eingesetzt. Da ist ein Patentschutz drauf. Also all das, was immer in den Hengstprodukten steckt, ist eigentlich auch hier umgesetzt worden. Ja. Und natürlich halt auch entsprechend immer wieder das Angebot an die Kunden. Sag uns, was du brauchst. Wenn du eine andere Harzmischung brauchst, dann ist das auch kein Problem für Hengst. Ja. Also das ist für uns.
Dann baut ihr das. Aber es zeigt ja wirklich die Komplexität und auch welche Standards eigentlich der Dieselmotor und die herkömmlichen Filtrationen gesetzt haben zu den neuen Kraftstoffen, um ähnliche Leistungsparameter mal abzubilden, 10.000, 15.000 Stunden. Da, glaube ich, stehen die neuen
Kraftstoffen. Ich möchte den Daniel schnell rauslocken, genau das, weil du sagst, die Zahlen. Du hast gesagt, Projektgeschäft. Ihr fangt ja schon, sag mir nochmal, das hast du im Vorgespräch, ihr macht ja schon Kleinserien. Ja. Also sag da mal was dazu.
Ja, genau. Also jetzt, wenn wir jetzt hier bei unserem Ionentauscher bleiben, den kannst du heute bei uns bestellen. Der wird in Nordwalde in einer noch relativ manuellen Fertigung halt hergestellt. Ist bestellbar. Liefern wir aus. Ja,
und sag, ab wann nimmt der Aufträge an? Oder was? Oder,
ab sofort. Also ihr könnt bestellen.
Ab 50 Einheiten?
Ach so, da sind wir tatsächlich...
Du meintest die Stückzahl.
Ja, ja.
Stückzahl
ihr produziert? Ab Stückzahl 1.
Ja,
weil, stark. Weil, okay. Weil das, also die Idee ist ja, Serie, klar. Also ist natürlich ein Preis, eine Staffelung dahinter. Aber die Produkte sind ja auch dafür da, um auch den ganzen Herstellern die Möglichkeit zu geben, sehr früh auch schon in der Prototypenphase standardisierte Produkte zu
nutzen. Also ihr fordert im Grunde die Leute auf, die sollen auf euch zukommen. Ihr seid immer gesprächsbereit, praktisch ab Stückzahl 1.
Ja, ab Stückzahl 1. Wir haben, das sind ja dann, also wer kommt denn da? Das sind ja Entwickler. Ja, es kommt ja kein Endkunde auf uns zu und sagt, ich brauche das jetzt. Ja, wenn die Endkunden kommen, dann hast du halt auch schon größere Stückzahlen ausgeliefert und eine Population im Feld. Aber wir haben ja ein ganzes Team, die sich wirklich, also Produktmanagement, Entwicklung, Vertrieb, die sich letztendlich mit diesen Produkten beschäftigen. Und wir sind natürlich präsent auf den Fachmessen. Es gibt so viele Messen, die sich mit dem Thema Brennstoffzelle auseinandersetzen, nicht nur in Europa, in China,
Wasserstoff. In den USA. Das war jetzt auch gerade in Skandinavien, war jetzt gerade so eine Veranstaltung.
Also das ist, da sind wir natürlich mit dabei und fühlen uns natürlich auch dadurch bestätigt, dass die Produkte Anklang finden wollen.
Ja, euer Championship zeichnet sich dadurch aus, dass ihr ganz dicht und ganz eng mit den OEMs zusammen seid. Und wenn ihr es gemeinsam entwickelt und auch kleinen Serien erstmal produzieren und bauen könnt, das ist gut. Skalieren kann man immer. Ne?
Skalieren kann man immer und wir müssen uns ja auch den geänderten Marktbedingungen ein Stück weit anpassen.
Ja.
Das ist ganz wichtig und das tun wir auch. Also das ist ganz klar verankert in unserer Strategie.
Ich möchte mal fragen, man merkt, du bist unheimlich begeistert und alles. Welche Entwicklung und Innovation bei Hengst hat dich persönlich am meisten beeindruckt?
Daniel? Am meisten beeindruckt, das ist ein großes Wort. Ich würde es mal so beantworten, in letzter Zeit am meisten, wenn das in Ordnung ist. Also da gibt es sicherlich viele Sachen. Also für mich ist das ganz klar unser elektrifizierter Innenraumluftfilter, den wir halt Blue Eye nennen.
Für Kabine oder was ist das? Also,
genau.
Oder in den
Fahrzeug, Innenraum.
Pkw,
genau. Das Schöne ist, dass hier dann, also ich bin es ja gewohnt, Maschinen, Motoren und Anwendungen und Fahrzeuge zu schützen und letztendlich, oder unsere Produkte schützen ja letztendlich die Funktion und die Einsatzsicherheit. Und jetzt haben wir hier endlich mal ein Bauteil, was halt den Menschen halt in den Fokus rückt und den Menschen halt entsprechend vor äußeren Einflüssen schützt. Und
ich glaube, da müssen wir mal einen extra Podcast machen darüber, über das ganze Thema Luftfilterung in Kabine. Ich glaube, da steckt da noch richtig viel Know-how drin und Besonderheiten drin, oder?
Und das Coole daran ist ja auch, ne, die Elektrifizierung macht auch vor unseren Filtern nicht Halt. Ja? Also es ist ein elektrifizierter Innenraumluftfilter, wenn du so willst. Wir nutzen da zwei Wirkprinzipien entsprechend, um die Filtrationsleistung auf ein anderes Level zu bringen. Vielleicht gehen wir da mal einmal rein. Wir benutzen das Wirkprinzip der Ionisation. Also sprich, wir laden die Partikel auf, die dann hinterher dem Filter zugefügt werden. Und dann nutzen wir nochmal das Wirkprinzip der Polarisation im Filtergehäuse selber. Also du hast halt die Schmutzpartikel, lädst du vorher elektrisch auf. Ich mache es jetzt mal sehr umgangssprachlich. Und du hast dann ein elektrisches Feld hinterher im Filter selber, was halt die Abscheidung und die Separation.
So ein Vorabscheider eigentlich, ne?
So, und was erreichst du damit? Du erreichst damit, du kannst kleiner bauen und weil du auf Überbeladungszeit des Filterelements quasi gleichbleibend den Differenzdruck gestaltest, das ist halt ein Riesenvorteil, auch im Hinblick auf Elektrifizierung, wenn wir jetzt mal im Pkw-Markt reingucken, so ein Gebläse braucht Energie und meistens ist es elektrische Energie und wir wollen ja lange Fahrzeiten realisieren in den Fahrzeugen und deswegen da auch wieder der Fokus auf Energieeinsparung. Du kannst auch deutlich kleiner bauen. Wenn du es heute, du kannst es auch mit einem, ich nenne es mal, mit einem hintereinander weggeschalteten Filter könntest du es realisieren. Du brauchst aber deutlich mehr Bauraum und deutlich mehr Ressource halt auch. Und das ist schon was, muss ich sagen, was mich sehr stark beeindruckt hat und wo wir natürlich auch im Off-Highway-Marktbereich gerne zukünftig dann halt in diesen Markt einsteigen möchten.
Ich habe noch eine Frage,
Ilja. Ich hätte eine.
Ja, genau. Also, ich
finde das super interessant und wenn man sich erst um Filtration Gedanken macht, was dahinter steckt, dass das alles funktioniert und dass Produkte auch langlebig sind, insbesondere Motoren, Kraftstoffsysteme, Kühlsysteme, das wäre völlig egal was. Ja, gibt es eine Erfolgsgeschichte aus einer Zusammenarbeit mit einem deiner Kunden, Daniel, oder von dir, Jörg, von eurem Kunden, die ihr mit uns teilen könnt?
Ich sag mal, gibt es da so ein Schlüsselerlebnis, wo ihr sagt, Mensch, da haben wir irgendwie was ganz Großartiges realisiert, gemeinsam mit dem Kunden, oder vielleicht gab es irgendeinen Anstoß, etwas ganz
Besonderes umzusetzen.
Ja, genau.
Ja, man sieht richtig, wie der Kopfkino arbeitet.
Ja, also ich hab eigentlich zwei Themen oder zwei,
ja, das ist doch super,
Beispiele, die ich gerne mit euch teilen möchte. Das eine ist, wir haben vor nicht allzu langer Zeit her halt einen großen neuen Kunden von uns überzeugen können, halt kein Anschraubfiltersystem zu nutzen für seine neuen Motoren, sondern halt wirklich auch ein Konzept, was wie Blue On halt entsprechend auf ein Filtereinsatzkonzept setzt, wo du dann halt wirklich auch diese Ressourcenschonung umgesetzt hast. Also wir haben Lastenhefte bekommen, da stand der Anschraubfilter drin. Wir sind in die Diskussion reingegangen, in die Konzeptdurchsprachen.
Konnte die überzeugen.
Genau. So, und das nächste ist halt, das habe ich nicht...
Dürfen wir den Namen fragen?
Nein, ich kann euch aber sagen, ich habe das nicht alleine geschafft, sondern meine lieben Kollegen an unseren ausländischen Standorten haben da unterstützt. Und das finde ich, ist halt auch eine super Geschichte, dass man halt im Team so einen Kunden betreut.
Weltweit.
Das ist halt extrem wichtig. Und das ist wirklich eine Sache, die mich beeindruckt hat. Und das zweite Thema, Jörg, das hat eigentlich direkt mit dir zu tun. Ich freue mich total, dass wir halt hier die Kompetenz und die Kontakte von dir, also der Business Division Independent Aftermarket, genutzt haben, um dann auch mal einen Kunden zu gewinnen, den wir heute so erstmal wo keinen Zugriff drauf haben. Also wir hatten ja schon mal dieses Private Brand Label Geschäft angesprochen, wo hängst halt auch in Herstellerschachtel halt Filtereinsätze.
Ja, das haben wir doch gerade, das haben wir im Vorgespräch, das haben wir jetzt eigentlich im Podcast
noch gar nicht. Sehr gut, dass wir dann noch hingekommen
sind. Ja, dass wir dann
ja, das Schöne ist ja, normalerweise ist ja, der Daniel und sein Team, die entwickeln, gehen in die Serie und wir nach 5, 6, 7 Jahren im Nachmarkt profitieren davon. Mhm. Und hier ist es eben so, dass halt mal aus einem Geschäft, was mit dem OE-Geschäft nichts zu tun hatte, sondern eben im Nachmarkt stattgefunden hat, der Hersteller gesagt hat, Mensch, wir können uns auch vorstellen, mit euch gemeinsam in die Entwicklung zu gehen, gemeinsam Projekte zu machen und so weiter. Also der umgekehrte Weg.
Genau.
Und um das jetzt nochmal, beides, was Daniel gesagt hat, vielleicht nochmal zusammenzufassen. Also wir sind ja weltweit aufgestellt, wir produzieren weltweit. Aber wir sind halt immer noch wieder ein Familienunternehmen und das zeigt sich eben auch in der Zusammenarbeit der einzelnen Business Units, wie eng wir eben doch miteinander verknüpft sind. Wir haben relativ kurze Wege und so lassen sich halt immer wieder in verschiedenste Bereiche Geschäft realisieren. Das macht halt unfassbar viel Spaß und danke, dass du das gesagt hast, Daniel. Ich kann das nur zurückgeben. Also wir profitieren halt voneinander wie so eine Symbiose. Das lebt Hengst wirklich durch den ganzen
Aber
durch
die sag, ganze sag mal nochmal, weil das habt ihr im Podcast noch nicht. Dieses Thema, ihr labelt für die Unternehmen. Also ich glaube, das ist für die Zuhörer auch noch. Also ist da dann gar nichts mehr drauf von, wenn der da labelt von Hengst oder weil wir sag mal was dazu.
Ja, also grundsätzlich.
Oder ist es noch erkennbar?
Das ist erkennbar, alleine schon, wenn man Bauformen kennt und weiß, wie gebaut wird. Und wir haben natürlich das Ziel immer, dass wir sowohl unser Logo als auch das Kundenlogo auf dem Filterelement und auf den Servicebauteilen dann hinterher wiederfinden. Klar, bei der Schachtel ist es dann in der Regel so, dass es dann halt schon die Kundenfallschachtel ist und das ist auch nachvollziehbar, dass das dann so sein soll.
Tun die sich ja selber nichts Gutes, weil wenn ihr baut so und ihr steht für Premium Filtration. USPs habt ihr ja genau aufgezeigt. Also wenn er da eigentlich drauf verzichtet, dann tut er sich ja selber nichts Gutes.
Absolut. Es gibt auch einige Kunden, die ganz klar sagen, okay, wir möchten beide Logos auf dem Filterelement. Da freuen wir uns natürlich drüber. Wir versuchen natürlich, das ist ja unser Bestreben, halt, dass wir sichtbar werden. Ja. Auch die Baukastenprodukte helfen uns da. Ja, ist unser Gehäuse. Da kann uns kein Kunde sagen, nimm das Hengst-Logo runter. Mhm. Dann musst du halt ein eigenes Gehäuse bei uns beauftragen, wenn du das möchtest, ja. Und na klar, wollen wir Hengst sichtbarer machen in dem Bereich. Ja. Und aber um das auch nochmal, was der Jörg gerade gesagt hat, zu unterstreichen, also das ist auch was mich unfassbar motiviert, mit den anderen Business Divisions zusammen Geschäft zu generieren, weil unsere Geschäftsführung kann den Weg dahin ebnen und wir ergänzen ja auch unsere Unternehmensgruppe mit neuen Unternehmen, aber es ist dann einfach an uns auch, dann wirklich die Brücken zu bauen und zu schauen, was für ein Geschäft können wir denn gemeinsam daraus letztendlich ableiten und umsetzen und realisieren.
Da können wir vielleicht gerade einmal noch zwei, weil die ja letztes Jahr waren, glaube ich, Mainfilter, also in den USA habt ihr dazu genommen.
Ja, genau.
Und dann von Bosch Rexroth habt ihr, glaube ich, eine Hydraulik.
Hydraulikfiltration.
Habt ihr dazu genommen, gell?
Ja, genau. Ja, das ist halt auch mit den Kollegen, das ist ja auch Mobilhydraulik dahinter, ja, also die Bosch Rexroths kommen ja auch viel aus dem stationären Bereich, so, und wir tauschen uns natürlich aus und gucken, wo können denn unsere Netzwerke halt für die jeweilige Business Division dann auch interessant sein, und die Gespräche laufen. Jörg, ne, du bist auch mit dabei, der Ian kommt nächste Woche jetzt auch nochmal wieder hier hin. Wollte ich dir sowieso noch gesagt haben.
Ich war ja letzte Woche mit ihm zusammen oder vor 14 Tagen in England. Also alles gut. Aber wir treten ja auch bewusst auf großen Fachmessen auch mit der gesamten Kompetenz aus. Wir haben unsere Kollegen aus der Serie dabei, wir haben Aftermarket dabei, wir haben die Hydraulik-Kollegen dabei, manchmal auch noch Kollegen aus dem Bereich Industrie, je nachdem, je nach Fachbereich. Also wir treten da ja auch als Team auf. Wir separieren das nicht, weil, wie wir eben ja gerade beschrieben haben, es ergeben sich halt immer wieder Synergien, und Hengst, das kann ich euch versprechen, hat noch lange nicht fertig. Also wir werden weiter wachsen, wir werden weiter akquirieren, um uns so breit wie möglich aufzustellen, weil die Kompetenz, die Hengst in seiner Historie entwickelt hat, die kann sich halt auch weiterentwickeln in die unterschiedlichen Bereiche. Daniel hat gesagt, Medizintechnik. Themen, wo man vielleicht nie dran gedacht hätte, mit dem Laser-Skalpell und so weiter, wo Filtration benötigt wird. Und mit unserer Expertise, mit unseren Ingenieuren, mit unseren Entwicklern können wir das halt. Und entsprechend ist es halt auch super spannend zu beobachten, wie Hengst so in den nächsten Jahren sich weiterentwickelt. Natürlich auch im Automotive-Bereich, wo wir beide halt unterwegs sind, aber eben auch in anderen Segmenten.
Ja, ihr seid eigentlich im Off-Highway-Bereich unterwegs. Also ja, das ist ja ein nochmal spezifischer Bereich.
Ja. Ja, aber es ist auch, wenn man jetzt mal guckt, auch unsere, also Delbag ist ja früher mal Gebäudefiltration und Ansaugstrecken auch für stationäre Anlagen. Ja. So, dann haben wir wieder den Bogen zum Motoren halt. Ne? Und festgestellt, dass wir teilweise auch gemeinsame Kunden haben. Also wir hatten jetzt letztens nochmal festgestellt, dass ja, zum Beispiel so ein Großmotorenhersteller wie Wärtsilä, ja, der bekommt aus der Historie noch ältere Ersatzteile von der EMF geliefert, aber wir haben auch schon Luftansaugstrecken geliefert, und Catch hat auch schon dann entsprechend Ölfiltrations-, also eigentlich Hydraulikfiltrationskomponenten, die dann aus dem Industriebereich genutzt werden, um dann halt die Ölkreisläufe auch an diesen riesigen Maschinen, wenn man so will, zu filtrieren. Und das ist natürlich klasse, weil da kann man natürlich auch überlegen, Mensch, wenn das so ist, wir haben das Know-how vielleicht für etwas kleinere Anwendungen, wie können wir das denn übertragen dann auch auf diese großen Anwendungen? Ja, und wer hat das Know-how denn auch diese kleine oder diese zwar großen Anwendungen, aber diese geringeren Stückzahlen halt auch in lukrative Produkte umzuwandeln? Das ist ja auch immer ein wichtiges Thema. Es hilft ja nicht nur, eine technische Lösung zu haben. Ich muss ja auch einen Weg finden, die Produkte effizient zu produzieren. Das hilft ja sonst nicht.
Aber du hast ja vorhin schon gesagt, Abstiegszahl 1, seid ihr Gewehr bei Fuß. Und es ist, finde ich, das ist jetzt wirklich, es war ein super toller und super unterhaltsamer und informativer Podcast. Aber irgendwo die Zeit ist natürlich schon weit fortgeschritten. Deswegen, das war der Trekker-Talk-Podcast mit Daniel Baumhöfer und Jörg Weber. Herzlichen Dank für das tolle Gespräch und für die vielen informativen Brancheninsights, die ihr mit uns und den Zuhörern geteilt habt. Und ja, und uns gibt es schon bald wieder, überall, wo es Podcasts gibt, und vielleicht auch bald mal wieder mit der nächsten Folge mit Hengstfilter. Und deswegen, also bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie uns wohlgesonnen. Ihr Dieter Denzer.
Und Ilja Führer, Dankeschön. War ein tolles Gespräch.
Sehr gerne.
Dankeschön.